Markus Buchheit ist Rechts- und Politikwissenschaftler. Seit 2019 vertritt er die Alternative für Deutschland im EU-Parlament. Dort ist er stellvertretender Leiter der AfD-Delegation und Mitglied in den Ausschüssen für Industrie, Forschung und Energie, für Binnenmarkt und Verbraucherschutz sowie für internationalen Handel. Der 40-Jährige gilt als engagierter Kämpfer gegen die illegale Masseneinwanderung sowie als vehementer Kritiker des sogenannten Green Deal. Das vermeintliche Klima- bzw. Nachhaltigkeitsprogramm der EU-Kommission würde zu einer Deindustrialisierung und damit zum wirtschaftlichen Untergang Europas führen, zeigt er sich überzeugt. Der Green Deal, so Buchheit, müsse sterben, damit wir leben können.
Wichtigste Ziel der EU-Kommission unter Ursula von der Leyen ist der Grüne Deal. Er soll Europa klimaneutral machen. Kritiker nennen das Projekt sogar Morgentauplan 2.0, denn letztlich bewirkt er eine Deindustrialisierung der EU. Wie sehen Sie diesen Green Deal und die bisherigen Ergebnisse?
Es ist natürlich fatal, wenn wir uns momentan anschauen, wer alles Deutschland verlässt. Wir haben Linde, Miele. Wir haben Stihl beispielsweise, wir haben gerade auch Michelin als großen Reifenhersteller, BASF Ludwigshafen, die 200.000 neue Stellen in China schaffen und alle Deutschland verlassen, weil sie sagen, beispielsweise im Falle von Stihl, dass wir selbst in der Schweiz günstiger produzieren können als in Deutschland. Insofern, jawohl, wir haben eine Deindustrialisierung. Und die Frage wäre doch eigentlich, wäre ein Morgentauplan nicht besser? Denn im Morgentauplan wäre man zumindest ein Agrarland. Ja, und es wird ja auch hier die Axt angelegt, wenn man unsere landwirtschaftliche Produktion denken, wenn wir daran denken, wer momentan alles auf die Straße geht und hier protestiert gegen die gegenwärtige politische Entwicklung in Brüssel und in Berlin. Insofern, jawohl, wir sind auf dem besten Wege. Die Stütze, die jahrelang die Stütze unseres Landes war, nämlich die Industrie. Deutschland war ein Industrieland. Wir waren übrigens auch ein riesiger chemischer Produzent auf der Weltbühne. Diese Stütze abzuhacken. Und die Frage ist natürlich, wem nützt das Ganze? Erstens und zweitens, hat man jemals erkannt bei der Grünen Partei, welche Rolle die Industrie für unser Land spielt? Oder denkt man tatsächlich, man könnte komplett in den Service-Sektor abwandern? Das scheint der Fall zu sein. Also die Realitätsferne der grünen Ideologie, die ja mehrere Parteien durchdrungen hat, sind ja nicht nur die Grünen selber, sondern Ursula von der Leyen stammt ja aus der CDU. Und Sie werden jetzt dann demnächst auch sehen, dass es deutlich mehr CDU-Grüne-Kooperationen geben wird. Die haben diese ganze grüne Ideologie mit Leib und Seele aufgenommen in ihre Partei. Die Partei mehr oder weniger auch durchseucht von dieser Idee und legen hier also Hand an Wohlstand und an unsere Arbeitsplätze im Lande und damit natürlich auf kurz oder lang auch an die Steuerentwicklung.
Aber ist es realitätsferne oder ist es ein Plan?
Das werden wir in einigen Jahren sehen oder auch nicht. Ja, da sind wir immer im Reich des Spekulativen unterwegs. Ich bin vor kurzem mit einem grünen Kollegen zusammengesessen, der ganz wesentlich hier im Hause verantwortlich ist für die, das spricht ja immer von der grünen Transformation. Ja, und da hatte ich schon den Eindruck, dass es eine Realitätsferne ist. Also diese Leute sind wirklich davon überzeugt, neue Jobs zu schaffen im Bereich der grünen Industrie, wie es ja dann heißt. Denken Sie an Windenergie, an Solarenergie. Und wenn ich natürlich ein bisschen über den Tellerrand hinausschaue, auch ein bisschen den historischen Kontext sehe, was in Sachsen damals passiert ist, wir haben Milliarden in die Solarindustrie investiert. Dem einen oder anderen ist diese Geschichte noch in Erinnerung. Es begann damals 2000, 2001 mit dem Preis für die Energiewende von einer Kugel Eis. Ja, das war damals gesagt worden von unserem Minister Trittin. Absoluter Blödsinn. Wenn man die Leute heute damit konfrontiert, dann können sie sich nicht mehr daran erinnern. Wir hätten das Geld, das wir damals investiert haben in Richtung Solarindustrie, in Richtung Windenergie, Stichwort Nordex beispielsweise, das hätte man im Kamin räuchern können, da hätte man noch einen Heizmehrwert gehabt. Ja, stattdessen ist damals ja die Produktion Richtung China abgewandert und es gibt heute keinen deutschen Solarproduzenten mehr. Das passiert, wenn Sie realitätsferne Subventionen irgendwo reinpumpen, weil sie ideologiegesteuert sind und sagen, so muss die Welt funktionieren. Die Welt funktioniert nicht so. Wir sind deswegen stark geworden, weil wir auf freie Unternehmer gesetzt haben, die irgendwann gesagt haben, ich gehe mit dem und dem Produkt auf den Markt, weil ich jetzt einen Mehrwert sehe und weil ich mich jetzt reif fühle, dieses Produkt auf den Markt zu bringen und nicht, was mir der Staat gesagt hat. Diese Idee haben sie in Moskau und in Ost-Berlin gehabt und sie hat sich nicht durchgesetzt.
Da passt ja gut ins Spiel, dass die Gas- und Ölheizungen schon ab 2049 abgeschafft werden sollen, früher als eigentlich geplant. Das heißt, der grüne Deal gefährdet nicht nur die Energiesicherheit, er gefährdet auch die Ernährungssicherheit. Es gab ja deshalb im Frühjahr massive Bauernproteste in ganz Europa. Kann man diesen wahnwitzigen Plan zur Rettung des Klimas in Europa noch aufhalten oder gibt es bald kein Zurück mehr?
Bei Phoenix ist gesagt worden, wie empfinden Sie es denn, dass Sie den grünen Deal zerstört haben? Diese Frage ist an mich gerichtet worden und ich habe sie ein bisschen übergriffig gefunden, denn so weit sind wir noch gar nicht. Es muss wirklich erst einmal Problembewusstsein entstehen. Da sind natürlich unsere Firmenchefs in der Verantwortung. Die Nanny-Wirtschaft, der Nanny-Staat, der jetzt gerade eingreift und Audi, BMW und wie sie halt alles vorschreiben will, was sie zu produzieren haben. Diese Manager müssen mal hergehen, müssen begreifen, was hier gerade passiert. Wir haben eine wirtschaftliche Transformation, wie es jetzt gerade heißt, hin zur Planwirtschaft. Das kann nicht im Interesse einer Aktiengesellschaft sein, einer GmbH sein. Das kann nicht im Interesse irgendeines Wirtschaftsführers sein. Wenn sich hier Problembewusstsein erst einmal einstellen würde, dann könnte man sagen, wir schaffen einen gesellschaftlichen Widerstand gegen diesen Plan. Warum? Weil wir in Summe frei sein wollen, weil wir die Freiheit als Grundlage unserer Gesellschaft und Wirtschaft anerkennen. Ich glaube, dann können wir wirklich davon sprechen, dass der Green Deal zu zerstören ist, wenn wir endlich verstehen, ja, dass die Freiheit unsere Basis ist und unsere wirtschaftliche Basis sein muss und eben nicht sozialistische Umverteilungswirtschaft, wie es momentan der Fall ist. Das mag kurzfristig zu steigenden Aktienkursen führen, aber langfristig, und Sie wissen, wir sind nicht die Partei, die ständig von Nachhaltigkeit philosophiert, das sind die anderen, dass sowas nicht nachhaltig ist, das liegt auf der Hand. Sind wir schon so weit, dass der Green Deal am Ende ist? Ich glaube nicht, aber wir merken, dass sich Widerstand formiert. Erstmals, ja, Sie merken es genauso, übrigens auch eine Migrationskrise. Bei den staatskritischen Parteien, wenn Sie so wollen, nämlich beispielsweise bei der AfD, bei der FPÖ, bei der Lega, beim Rassemblement National, dort begann der Widerstand. Ich hoffe, dass er jetzt in breite Teile der Bevölkerung überwechselt. Und Sie sehen ja, es gibt keine Flucht mehr ins Private. Diese ganzen Maßnahmen, die hier gerade beschlossen werden, Sie haben gerade die Öl- und Gasheizungen angesprochen. Wir denken auch an zum Beispiel Vorschläge wie Insekten auf dem Teller und dergleichen mehr Elektromobilität. Das ist der direkte Übersprung ins Private und deswegen wünsche ich mir natürlich, dass auch die Bürger Problembewusstsein entwickeln, dass der Staat nicht so funktioniert und dass es am Schluss um ihre eigene Existenz geht.
Sie haben zuerst erwähnt, dass die Manager langsam jetzt ein Bewusstsein dafür entwickeln, was da gerade passiert. Diese wahnwitzige Dekarbonisierung betrifft ja die großen Autobauer insbesondere, Herzstück der deutschen Industrie. Man sieht, dass hier die Nachfrage sehr gering ist. Mercedes hat jetzt, glaube ich, gestern gesagt, dass sie sich jetzt eher an den Verbraucherwünschen orientieren und nicht nur allein auf E-Autos setzen. Die Zulieferbetriebe sind natürlich von diesem Desaster ebenso betroffen. Wenn jetzt auch das Aus für den Verbrennermotor nicht gekippt wird, kann man dann diese Produktions- und Entwicklungsstätten überhaupt noch retten?
Das ist gerade die entscheidende Frage. Sie haben Mercedes gerade angesprochen. Es geht tatsächlich um das Dilemma mit dem EQS-Modell dort. Erstmal müssen wir uns mal vergegenwärtigen, was ist denn die Automobilindustrie für Deutschland? Wir haben über 1 Million Beschäftigte in diesem Bereich. Es war unser Leuchtturmsektor, wenn Sie so wollen, aus dem viele Innovationen entsprungen sind und der ja auch, ja, können Sie sagen, den Ruf Deutschlands als Automobilnation auf der Welt natürlich dargestellt hat mit unseren zahlreichen Firmen. Und ich finde es absurd, wenn Sie jetzt Firmenchefs haben, die sagen, wir wollen uns mehr an den Verbrauchern orientieren. Ja, an wem denn sonst, bitteschön? Ja, wer kauft denn das Zeug? Aber da sehen Sie genau, welche Denke hier in den letzten Jahren und Jahrzehnten Einzug gehalten hat. Man hat sich zu sehr auf den Staat verlassen und ist jetzt verlassen, denn Beispiel Daimler-Benz, Sie haben dort ja schon einen Großteil der Motorenproduktion in China mittlerweile, Verbrennungsmotor. Ja, das ist ein Riesenproblem, BMW geht da gleich noch vorweg und sagt, wir wollen mehr in Deutschland halten. Jawohl, Sie haben völlig recht, wir müssen das Verbrennerverbot kippen. Das ist bei den Leuten auch noch nicht angekommen. Wir wollen die Freiheit der Entscheidung bei der Fortbewegung haben und wir wollen natürlich auch die Freiheit der Produzenten haben, was denn jetzt das Modell der Zukunft ist. Übrigens hatte das ja auch die Europäische Kommission ursprünglich als Technologieneutralität in ihrem Programm. Technologieneutralität ist hier mal wieder eine Floskel, die gefallen ist, aber nie gelebt worden ist. Die EU hat sich einseitig auf Elektromobilität gestützt. Da sind wir jetzt gar nicht bei der Frage, wie ist das mit diesem Klimawandel? Auf diesen Mist müssen wir gar nicht eingehen, CO2 und so weiter. Hier ist mal wieder was versprochen worden, was am Ende nicht gehalten worden ist. Andere Staaten, Schweiz, Japan, sind in Richtung Wasserstoff gegangen. Die EU-Kommission hat gesagt, nein, wir wissen es. Es ist Elektromobilität gehört die Zukunft. Und der Verbraucher sagt jetzt gerade, nein, ich habe keinen Bock auf eine Reichweite von 200 Kilometer im Winter beispielsweise. Und ich habe vollstes Verständnis dafür. Wir wollen das. Wir wollen den Firmen und den Verbrauchern wieder ihre Freiheit bei der Wahl ihres Fortbewegungsmittels zurückgeben.
Also raus aus dieser ökomarxistischen Klimapolitik, die ja de facto Europa in den Abgrund reißt.
Absolut.
Schon sichtbar. Aber interessant ist dieses Dogma vom menschengemachten Klimawandel. Das wird ja weiter aufrechterhalten vom Polit- und Medienkartell, aber auch rechte und patriotische Gruppierungen sagen nicht oder stellen sich nicht definitiv gegen dieses Dogma. Müssten die Politiker auch in ihrem Lager das nicht viel offener und direkter in Frage stellen?
Das ist korrekt. Ja, das sehe ich auch als großes Problem. Wir haben es weniger in Deutschland, ich schaue eher in Richtung unserer westlichen Bündnispartner, Richtung Frankreich, da gibt es einen großen Wechsel hin zu mehr Ökostrom und einer deutlichen Aufweichung in Richtung dieses Dogmas, wie sie es richtigerweise bezeichnen haben. Dogmatismus ist immer ein Fehler, ist immer ein großes Problem, wenn man zu dogmatisch denkt. Da sollte man uns permanent hinterfragen und ja, da gehe ich vollkommen mit Ihnen d'accord. Wir müssen natürlich, wenn wir aus dem Fenster rausschauen, auch wenn wir sagen, Menschenskinder, wir können nicht sagen, wie das Wetter in einem Monat ist, wollen aber wissen, wie das Wetter in 100 Jahren ist. Wir müssen zurück zu Umweltschutz in unseren Parteien und weg von absurden Phrasen wie beispielsweise einem Klimaschutz. Es gibt keinen Klimaschutz. Wir können Umweltschutz in unserem Next-Bereich betreiben. Da bin ich wirklich sehr, sehr offen. Ich bin insbesondere auch zum Beispiel für die Bekämpfung von Plastik in den Weltmeeren. Das ist ein Riesenproblem. Ich würde nur ein Zehntel der Mittel, die wir momentan in den Klimaschutz weltweit investieren, würde ich investieren in den Schutz unserer Weltmeere, wenn es darum geht, Plastik rauszuflischen. Und da hätten wir wirklich einen Mehrwert, statt uns jetzt mit irgendwie absurden Ideologien zu bemüßigen. Ja.
Sie sind auch Initiator des Europäischen Kommunalpolitischen Forums. Da geht es um eine Vernetzung patriotischer Parteien in Europa. Auf1 hat letztes Jahr ausführlich dazu berichtet. Was sind denn Ihre persönlichen Erfahrungen dabei und wie stehen die Chancen zur Bildung einer großen rechtskonservativen Fraktion? Wird es ein Zusammengehen der Identität- und Demokratiefraktion und der Europäischen Konservativen und Reformer geben?
Tatsächlich ist das eine Frage, über die wir permanent im Fluss sind. Ja? Also das hängt vom das ist fast tagesformabhängig, wenn Sie mich das fragen. Also ich muss sagen, jetzt seit den Aussagen innerhalb der PiS-Partei in der vergangenen Woche sehe ich das Ganze wieder etwas optimistischer. Das bedeutet, die Chance, dass wir in eine große Fraktion gehen, haben sich verbessert, ja, seit der vergangenen Woche. Das würde ich schon so sehen. Die Frage, was Viktor Orban jetzt am Schluss macht, was die Fidesz-Partei macht, das steht immer noch auf einem anderen Blatt. Aber die Zusammenführung der großen patriotischen Kräfte in Form der EKR und der Identität und Demokratie, die wir momentan sind, die haben sich deutlich verbessert. Wir stehen nach wie vor der Frage, Sie haben viele sehr, wenn Sie wollen, dominante Parteien, sehr viele dominante Parteiführer ja auch vorne, sowohl in Frankreich als auch in Italien und ich muss positiverweise Deutschland und Österreich dabei ausnehmen, aber insbesondere auch in Polen. Und jeder hätte gerne den Hut auf in einer solchen großen Fraktion dann entsprechend. So, das noch unter einen Hut zu bekommen am Schluss und zu sagen, es hat jeder seinen Stück vom Kuchen und wir wollen wirklich hier zusammen kämpfen, um das Maximale für uns rauszuholen. Diese quasi, wenn Sie so wollen, realitätsnahe Politik und dann vielleicht sich selber auch ein bisschen zurückzunehmen, das ist hier die Hauptherausforderung momentan. Wie stehen die Chancen? Ich würde mal sagen, ja, jetzt momentan vielleicht bei 70%, dass wir die großen Parteien, die großen Fraktionen zusammenlegen hier bei uns. Das bedingt natürlich auch, dass man sich fraktionsfreundlich verhält, dass man sich an Fraktionsdisziplinen, ich meine nicht ein gemeinsames Abstimmungsverhalten, aber eine gewisse Außenwirkung im Sinne einer disziplinierenden Funktion einer Fraktion akzeptiert. Und das schließt natürlich grundsätzlich Professionalität einer Partei mit ein. Und um diesen Grundgedanken von Ihnen noch einmal aufzugreifen, mit dem Kommunalpolitischen Forum war ja auch eine Idee verknüpft und das war ganz wesentlich, die Erfahrungen anderer Parteien im kommunalpolitischen Bereich auf unsere eigene Partei, die junge AfD, zu übertragen, damit man eben aus Fehlern auch lernt der anderen, aber natürlich auch, wie heißt es so schön hier, die Best Practices, heißt es ja hier im Haus immer, die Best Practices der anderen Parteien übernimmt, um so entsprechend schneller zu lernen, denn wir haben eine Sache nicht und das ist Zeit. Schauen Sie sich die gesellschaftlichen Entwicklungen in unseren Innenstädten beispielsweise an. Sie haben gestern vielleicht einen Artikel gelesen, dass mehr und mehr Schüler in Deutschland zum Islam konvertieren müssen, um überhaupt in der Schule überleben zu können. Das sind die Herausforderungen der Zeit und wir müssen akzeptieren, dass wir die gemeinsam angehen müssen, hier auf europäischer Ebene in diesem Haus, egal ob wir die EU jetzt mögen oder nicht. Wir sind hier gerade in einem Hause, das uns viele, viele Fallstricke für die Füße schmeißt und wir müssen gemeinsam herangehen an die Probleme, die sich insbesondere in Brüssel auftun. Und je mehr wir hier zusammenarbeiten, umso schlagkräftiger sind wir natürlich. Es gibt dann natürlich auch die zweite Möglichkeit, mit dem alten Wort getrennt marschieren, Verein schlagen, so machen es die Grünen ja auch hier im Hause, dass wir zwei Fraktionen belassen, sollten wir also nicht unsere Eitelkeiten hintanstellen können und sagen, wir wollen eine Fraktion, wo der eine den Hut auf hat und die andere Fraktion, wo der andere den Hut auf hat. Das ist momentan ja schon der Fall. Wir haben, ich würde sagen, 90-95% Gemeinsamkeit mit der EKR-Fraktion.
Was ist Ihre persönliche und politische Bilanz der letzten 5 Jahre?
Wir haben natürlich, ich will es einmal auf Brüssel und Straßburg fokussieren, denn alles andere wäre natürlich zu weit gefasst, obwohl natürlich die Themen nicht trennscharf zu trennen sind. Wir haben extreme Herausforderungen, denken Sie an die Corona-Krise der vergangenen Jahre, an die zunehmende Staatsintervention, den Staatsinterventionismus, den wir in diesem Ausmaß auch durch den Katalysator Corona vorher nie gehabt haben. Wir haben Gesellschaftsexperimente gehabt, wie weit kann der Staat gehen bei der Einschränkung der Freiheit seiner Bürger. Also kurzum, Green Deal haben wir schon angesprochen heute, die Deindustrialisierung unserer Mitgliedstaaten. Die Migrationskrise hat massiv an Fahrt aufgenommen in den vergangenen Jahren. Also wir haben extreme Herausforderungen gehabt. Und die selbstkritische Frage, die wir uns natürlich ständig stellen müssen, die wir uns eigentlich täglich stellen müssen, ist, sind wir diesen Herausforderungen vor den Augen des Wählers gerecht geworden? Die eigene Fraktion, die eigene Delegation hat große personelle Veränderungen auch gehabt. Denken Sie dran, wir sind mit 11 Abgeordneten bei der AfD gestartet. 9 sind jetzt noch im Boot. Wir werden große Wechsel auch haben jetzt mit Beginn der nächsten Legislatur. Ich hoffe natürlich darauf, dass uns der Wähler jetzt, um auf diese Frage zurückzukommen, ein positives Zeugnis ausstellen wird, dass wir ihm entsprechend auch vielleicht mit einer Verdoppelung unserer Abgeordnetenzahl wieder ins Europäische Parlament einziehen können. Das wäre für mich ein gutes Zeugnis, das uns dann der Wähler ausstellt. Aber im Grunde ist es natürlich so, was wird in die Waagschale geworfen? Wir sind noch eine kleine Oppositionspartei hier in Brüssel. Wir haben in unserer Fraktion nicht einmal 70 Mitglieder derzeit von über 700 Abgeordneten. Das heißt also auch in Zusammenarbeit mit der Fidesz, mit fraktionslosen Abgeordneten und der EKR-Fraktion und einigen, bei denen das hier noch nicht komplett ausgesetzt hat, bei der EVP-Fraktion, die dann auch häufiger mit uns mitstimmen, können wir nicht großartig was reißen. Wir sind in der Minderheit hier im Hause. Das heißt, unsere Aufgabe hier in den vergangenen Jahren bei realitätsnaher Anerkennung der Fakten war Aufklärungsarbeit in Richtung Bundesrepublik, in Richtung unserer Wähler, denen wir verpflichtet sind und bleiben. Wir sind nicht dafür da, italienische Interessen zu schützen, französische Interessen zu schützen. Die haben wir wohl am Radar, das stimmt schon. Aber in erster Linie sind wir rechenschaftspflichtig unseren deutschen Bürgern gegenüber, die uns gewählt haben und uns ihre Stimme gegeben haben. Und ich hoffe, dass die Arbeit, die wir geleistet haben, in vielen verschiedenen Aufklärungsprojekten in Richtung Deutschland, mit vielen kleinen Anfragen, die wir gestellt haben, mit vielen Initiativen, die wir auch partei- und fraktionsübergreifend hier gestellt haben, dass das beim Wähler ankommt und dass sie uns wieder ihre Stimme geben werden am 9. Juni.
Das bringt mich eben zur nächsten Frage, ob Sie an einen patriotischen Politikwechsel glauben. Sie haben ja letzten Sommer dem AF1-Chef Stefan Magnet ein ausführliches Interview gegeben in der Sendung Europa, wie stehen die Chancen für eine rechte Wende? Damals waren Sie sehr optimistisch, sind Sie das heute auch?
Das bin ich immer noch. Also die Frage ist, man ist ja als Politiker zwiegespalten. Wir sehen auf der einen Seite die enormen Probleme, die sich gerade auftun. Sie haben es angesprochen, Grüner Deal, aber auch Migration insbesondere und das Zerreißen unserer Sozialsysteme in den Mitgliedstaaten. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Aber es öffnet den Leuten natürlich auch die Augen, dass wir diejenigen sind, die Wahrheit gesagt haben, die den Finger in die Wunde gelegt haben und nicht müde geworden sind in den vergangenen Jahren, den Finger weiterhin in die Wunde zu legen und zu sagen, Burschen, wir müssen alle zusammenarbeiten, um endlich unsere Länder wieder auf Vordermann zu bringen. Das schließt natürlich mit ein, Themen wie Remigration. Es ist völlig absurd und abwegig zu sagen, 2,5 bis 3 Millionen Menschen, die seit 2015 in Deutschland gekommen sind, bleiben in Deutschland. Es muss akzeptiert werden, dass wir wirklich für eine Wende, für eine innenpolitische Wende in Deutschland, für eine kriminalpolitische Wende in Deutschland, hier schauen Sie sich die ganzen Kriminalitätsziffern in letzter Zeit an und wer dafür hauptsächlich verantwortlich sind, dass wir dazu natürlich große Abschiebungen durchführen müssen. Wir haben über 300.000 Menschen in Deutschland, die sofort abschiebepflichtig wären. Diese Zahl wird ins Lächerliche unterboten. Ich glaube, wir sind bei 5% oder sowas des Vollzugs. Wir müssen hier wirklich entschlossen und energisch vorgehen, wenn wir tatsächlich überleben wollen als Staat und als Volk selbstverständlich. Insofern, ich glaube, dass das zunehmend bei den Bürgern ankommt. Sie sehen, was auf den Straßen passiert. Sie sehen, wie sich ihre Innenstädte verändern. Das treibt natürlich Wähler zu uns. Und die Frage, die sie uns natürlich stellt, ist, wie vergraulen wir die Wähler nicht? Ja, wie halten wir sie bei uns? Und wie präsentieren wir uns als verlässlicher Partner auf der internationalen Bühne? bei dieser politischen Wende.
Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
Herzlichen Dank. Danke.